darf auf keinen Fall sagen, dass ein kalter Morgen ist. Also kalt ist was anderes für Sergei Lochthofen, der hoffentlich glücklich und gesund aus Sotschi zurückgekehrt ist. Herzlich willkommen zurück, Herr Lochthofen.
Ja, ich bedanke mich für diese Einleitung. Also kalt ist es ja mit minus 3 Grad ja wirklich hier nicht. Da, wo ich geboren bin, sind es fast 30 Grad minus schon gewesen dieses Jahr. Aber in Sotschi war es natürlich angenehm. Man konnte fast baden gehen. Ich habe sogar Menschen gesehen, die da ins Wasser gegangen sind. Aber bei 8 Grad, ja, das ist dann wirklich eine sehr persönliche Entscheidung. Kann man auch in der Ostsee bestimmt baden.
Ja. Noch. Können Sie denn abschließend ein Resümee ziehen, wie denn die Gespräche gelaufen sind? Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Konnten Sie Ihr Bild denn komplettieren, was die Verhältnis Europa, die westliche Welt und Russland betrifft?
Na, das war noch nicht mal Europa so wichtig. In Amerika hatten wir eine Wahl und in Russland klang das ja so an, zumindest in den offiziellen Statements, auch aus dem Kreml raus. Also das schlechter als unter Obama kann es nicht werden und es wird jetzt alles viel besser. Und ich wollte wirklich wissen, ob dieser naive Gedanke tatsächlich die Menschen umtreibt und unterhalb der ganz offiziellen Linie, also wo man nach wie vor nur das wiedergibt, was auch im Kreml vorgegeben wird, ist die Skepsis natürlich groß, weil man merkt, an der Spitze Amerikas ist jetzt jemand, der nicht mehr so berechenbar ist, ein Egoman. Putin ist auch ein Egoman, das heißt, wenn wir jetzt uns schauen, Erdogan, da schlägt das ja große Wellen. Das heißt, es ist wirklich nicht davon auszugehen, dass das Verhältnis zwischen Russland und Amerika langfristig besser wird. Es kann kurzfristig eine Offensive des Lächelns geben, aber ich vermute mal, beim ersten richtigen Konflikt dürfte das richtig, sage ich mal, zur Sache gehen. Ich bin da eher skeptisch und das teilen auch viele Leute in Russland, die offizielle Linie zwar nach außen hin mitvertreten, aber im Inneren doch nicht sicher sind, ob das nicht irgendwie innere Propaganda nur ist. Und das war für mich wichtig zu wissen, ob das ganze Land schon von solchen Ideen getragen wird oder ob das wirklich wieder nur Propaganda ist. Letzteres scheint es der Fall zu sein.
Machen wir den großen Schwenk nach Kuba. Das war ja der große Partner Russlands, aber die sind immer irgendwie ein bisschen ausgeschert, dieses Land. Spielt denn das kleine Land Kuba eine große Rolle für Amerika und auch für Russland?
Naja, das ist eher Geschichte, das ist eher die Vergangenheit. Ich sage jetzt mal, in den Nachwörttexten zu Castro, glaube ich, werden die meisten ihm wieder in die eine und auch in die andere Richtung gerecht. Viele im Westen vergessen, dass natürlich Kuba nicht zufällig entstanden ist. Unter Batista war das Bordell Amerikas. Das heißt also, die Bevölkerung war schon in einer sehr schweren Situation und man vergisst auch sehr stark, dass praktisch jede Militärdiktatur in Lateinamerika von den Amerikanern entweder finanziert worden ist oder direkt errichtet worden ist. Das heißt, jetzt das auszublenden und alles nur darauf zu fokussieren, dass die Menschenrechte in den 70er, 80er Jahren oder in den letzten Jahrzehnten auf Kuba nicht geachtet worden sind, das ist natürlich wirklich sehr einseitig und sehr einäugig. Ich bin auch davon überzeugt, und das macht ja den Charme der kubanischen Revolution aus, dazu gehört Fidel, aber dazu gehört auch Che Guevara, dass man damals einen anderen Weg gehen wollte, ist aber letztlich an der Realität gescheitert. Also Embargo Amerikaner, Druck aus dem Westen, Absperrung, das Land war von seinen Märkten, von seinen Möglichkeiten, wirtschaftlichen Möglichkeiten sofort abgeschnitten. Und auf der anderen Seite trieb das Ganze sofort Kuba in die Arme der Russen. Und so konnte das Land nur entweder das oder jenes machen. Gemessen daran war Kuba schon eine, sag ich mal, ein Versuch wenigstens, eine Alternative zu dieser Welt der Pole, des Kalten Krieges und zum Teil auch fast heißen Krieges. Wir denken ja nur an die Raketen und an Khrushchev. Gleichzeitig wird vergessen, dass in Europa und in der Türkei natürlich auch Atomraketen stationiert worden sind seitens der Amerikaner. Also die Betrachtungen dieser Geschichte sind sehr flach im Augenblick. Und insofern tut es natürlich leid. Was bleibt, ist, dass die Menschen auf Kuba eine gute Bildung bekommen haben, eine gute medizinische, soziale Versorgung auf einem stabilen, annehmbaren, für Lateinamerika ungewöhnlich hohen Niveau. Das sollte auf keinen Fall unterschlagen werden. Insofern war das für die Amerikaner auch immer gefährlich, für alle ihre Potentaten, die sie dort hatten, dass Kuba doch zum Beispiel wird für diese Länder. Und insofern versteht man auch, dass in Lateinamerika das ganz anders bewertet wird als in Washington oder zum Teil bei uns. Und die Russen haben es, als sie selber Schwierigkeiten hatten, in den 90er Jahren Kuba einfach fallen lassen. Auch verständlich in der Situation, aber natürlich hat das dieses Experiment in eine Richtung gebracht, die das tatsächlich eine verheerende war. Inzwischen ist nur zu vermuten, dass das chinesische Modell für die Kubaner interessant wird.
Jetzt sind ja nun die Blöcke zerbrochen, Ostblock und der Westen auch bröckelt ja nun auch. Wir haben nicht mehr diese Gegenüberstellung. Wäre es denn jetzt wieder Zeit für ein Experiment von anderen Gesellschaftsmodellen? Wäre das denkbar, ob nun sozialistisch oder wie auch immer, also jenseits der westlichen Modelle?
Naja, ich glaube, erstmal trauern im Westen wie im Osten einige in Washington, im Kreml, dieser schönen Zeit der Konfrontation und der klaren Verhältnisse, bist du nicht für uns, bist du gegen uns, nach. Das heißt, man bastelt und arbeitet sehr stark daran. Und ich vermute mal, unter Donald Trump wird das nicht weniger, eher mehr werden. In Russland sowieso, dass man versucht, sozusagen dieses Blockdenken wieder zu erwecken. Da lässt es sich relativ schön leben für viele, also einfacher auch. Man kann auch Propaganda ganz anders betreiben. Dass wir andere Modelle haben, das haben wir zur Kenntnis genommen. Und in diesem Kontext, wenn wir Kuba betrachten, muss das unbedingt gesehen werden. China ist ein ganz anderes Modell. Es ist keine Demokratie, das wissen wir. Aber wir verhalten uns sehr ruhig, weil China wirtschaftlich sehr stark ist. Das heißt, es gibt eine Kaste, die auch nichts mit Sozialismus und Marx zu tun hat, sondern mit Machterhalt zu tun hat. Das heißt, das, was man an Ideologie hat aus dem 20. Jahrhundert, das braucht man nur, um den inneren Zusammenhalt herzustellen. Das heißt, wenn du nicht mit uns ziehst, bist du gegen uns, dann wirst du aussortiert, eingesperrt oder abgeschoben. Das ist längst passiert. Das heißt, eine Welt, in der kapitalistisch produziert wird, aber die Verteilung anders stattfindet. Der Kapitalismus liefert natürlich auch gute Gründe zu sagen, also die Reichen werden immer reicher, die Armen werden nicht mitgenommen oder die weniger Wohlhabenden. Da müssen wir in Europa tatsächlich aufpassen, ob wir nicht eventuell in der Lage sind, einen dritten Weg zu gehen.
Das war ja das Bett, was bereitet wurde für den Faschismus, auch schon vor vielen Jahrzehnten. Wenn man sich jetzt Europa anschaut und die Wahlen, die anstehen, könnte es ja tatsächlich sein, dass Neonazi-Parteien an die Macht kommen. Wird es denn der Herr Fillon in Frankreich schaffen, Marine Le Pen zu besiegen, oder besteht tatsächlich die Gefahr, dass eine Präsidentin Marine Le Pen an die Macht kommt?
Die Gefahr besteht offensichtlich. Wir sehen ja auch an dem Wahlverhalten in einzelnen Ländern, wie stark auch in Österreich beispielsweise Rechte, und da muss ich wirklich das Wort gebrauchen, Populisten, es sind noch keine Faschisten, muss man auch ganz klar sagen, dass die an die Macht kommen, was natürlich die ganze Statik und die ganze Situation in Europa verändert. Wir sollten mit Blick auf diese großen Ereignisse nicht übersehen, dass wir nächsten Sonntag eine Abstimmung in Italien haben. Renzi ist ein wichtiger Mann für die Stabilität in Europa und für Merkel ein wichtiger Partner auch, wenn es um die Flüchtlingsproblematik geht. Das heißt, wenn er dort scheitert, früher sagte man, ja, in Italien hält sowieso die Regierung nicht länger als ein Jahr oder zwei Jahre. Das war eine ganz andere Situation. Jetzt kommen ganz andere Kräfte nach oben und Frankreich zeigt uns das auch. Ich würde Marine Le Pen nicht einordnen zwischen Hitler und Stalin oder was auch immer. Aber natürlich ist die Tendenz sehr beunruhigend, gerade in einer Zeit, wo Europa gefordert wird und wo die Einigkeit eigentlich wichtig wäre. Ich meine, wir haben Herausforderungen in China, in den Vereinigten Staaten. Das sind riesengroße Länder mit hunderten Millionen Einwohnern. Deswegen sind die auch wirtschaftlich nach wie vor so erfolgreich. Wir sind durch unsere Zersplitterung ein leichtes Opfer, wenn es dazu käme, für all die Kräfte um uns herum. Insofern kann man nur hoffen, dass die Entscheidung in Frankreich letztlich dazu führt, dass noch einmal verhindert werden kann, dass dann diese Bewegung auch nicht mehr diese Brisanz und Neuigkeit hat, wie es jetzt nach wie vor noch der Fall ist. Und bei uns müssen wir aufpassen, dass es nicht genauso in die gleiche Richtung tendiert. Also insofern haben wir viele Herausforderungen. Man dachte, es kommt jetzt das goldene Zeitalter. Das Gegenteil ist der Fall.
Ist ja eigentlich Zeit für einen Europäer wie Martin Schulz, wo ich das Gefühl habe, der ist ein überzeugter Europäer. Aber ist er der richtige Mann für die SPD?
Ja, das erstmal sage ich mal, da er in Brüssel nicht mehr allzu viel jetzt bewirken kann, in die nationale Politik wechselt, das ist sicherlich eine richtige Entscheidung. Ich zweifle es nur an, dass er tatsächlich so eine Wirkung auf Wähler hat, auf Wähler außerhalb des Kernwählerpotenzials der SPD. Da macht man sich Illusionen. Das ist auch nicht der charismatische Mann, einfach von der äußeren Erscheinung her. Angela Merkel war es im Übrigen auch nicht. Also sie hat einfach nur die Stabilität verkörpert und eine berechenbare Politik. Insofern, Martin Schulz ist sicherlich eine Belebung. Da muss aber die SPD nochmal checken, wer denn nun von Ihnen der Herausforderer wird in dieser Situation und ist tatsächlich tatsächlich dann in der entscheidenden Situation noch eine Alternative zur Großen Koalition möglich. Wenngleich ich die Große Koalition auch angesichts der letzten Jahre nicht so verteufle, wie es viele andere tun. Also es wird immer wieder auch ideologisch gesehen, das sei Stillstand. Nein, wir haben Herausforderungen und die AfD ist groß geworden, nicht wegen der Großen Koalition. In Österreich haben wir ähnliche Prozesse, Frankreich ja auch, ohne dass das in dieser Form manifest war. Das heißt, wir müssen zusehen, es wäre gut, wenn Deutschland stabil und berechenbar bleibt. Darum geht es in der ganzen Sache. Und da ist das Thema Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, ein wichtiges, um just jene Schichten anzusprechen, die nicht ganz so profitiert haben von der Entwicklung der letzten Jahre. Da ist ja das Feld, wo die Rechtspopulisten fischen und wo auch die Linke im Augenblick keine richtige Antwort hat.
Mhm. Dann zum Schluss noch über die Rente zu reden, ist immer so eine komische Sache, aber das ist ja im Moment das Thema.
Naja, ich bin 63, da ist das schon etwas anders als bei Ihnen, jungen Mann.
Naja, Frau Nahles hat ein Rentenkonzept, wo sie sich hat von allen Seiten reinreden lassen müssen. Ist das denn jetzt ein großer Wurf oder was ist das? Wie würden Sie
das ist erstmal Wahlkampf natürlich, weil die SPD sucht mit Recht Themen, mit denen sie auch wieder glaubhaft sein kann. Das heißt jetzt dieser Geruch von 2010 und der Agenda und Hartz IV, den möchte man abstreifen, wenngleich ein Teil dessen, was die Rot-Grünen damals in den späten 90er Jahren gemacht haben und Anfang der 2000er, durchaus diesem Land einen Schub gegeben hat. Man hat leider bei dem, sagen wir, Formel, die damals Schröder formuliert hat, fordern und fördern, das Fördern vergessen. Das heißt, man hat doch zugesehen, dass ein Teil der Bevölkerung, denken Sie nur an die Leiharbeiter, an die Unterbezahlten, ja, sagen wir, in diesem Bereich, dass die natürlich stark abgekoppelt waren von dieser Entwicklung. Da muss man nachkorrigieren und da ist die Rente mit einem Blick. Es ist natürlich ein Schreckgespenst für viele Menschen, ihnen zu sagen, oh, ihr werdet mal ganz arm sein im Alter. Das kann die Menschen sehr beunruhigen. Ob das die Wähler der SPD zutreibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass die reflexartigen Antworten von Seehofer und Teilen der CDU, dass man auf keinen Fall an dieser Stelle an die etwas Vermögenden in diesem Land, an die Reichen ran darf, das ist falsch. Wir müssen auch optisch für die Bevölkerung deutlich machen, dass hier nicht die Reichen verschont werden, sondern die genauso ihren Anteil leisten, wenn es darum geht, die Stabilität und die Zukunft dieses Landes zu sichern. Das könnte ein zentraler Punkt des Wahlkampfs sein. Also hat die SPD noch viel vor und die CDU muss sehen, dass sie da nicht ins Hintertreffen gerät.
Und dann haben wir ein spannendes Jahr 2017 vor uns. Wahlkampf ist schon auf vollen Touren.
Lieber Herr Rose, der alte Zeneca hat gesagt, vermeide es, in aufregenden Zeiten zu leben. Da hat man früher mal die Leute gehängt oder hat Kriege geführt. Also ich hoffe, das Jahr 17 wird weniger aufregend als Jahr 16. Dann wären wir schon gut dran.
Hoffe ich auch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Bis dahin eine angenehme Zeit. Sergei Lochthofen, Dankeschön.
Ich bedanke mich und natürlich viele Grüße an unsere Zuhörer hier in Erfurt und natürlich in Weimar.
Danke, tschüss.